You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 18. November 2021. Heute beschäftigen wir uns mit der Jugendarbeit und dem Aufstieg des NSU-Komplex. Außerdem schauen wir nach Kuba. Dort hatte die Regierung Proteste verboten. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's! Der Sächsische Flüchtlingsrat berichtet in seiner Pressemitteilung vom 10. November über katastrophale Unterbringungszustände für Geflüchtete in der Erstaufnahmeeinrichtung in Mokau bei Leipzig. Laut Geflüchteten in der Einrichtung gibt es ausfallende Heizungen und überfüllte Schlafräume. LGBTQIA+-Geflüchtete berichten von Übergriffen in der Einrichtung, da es durch die räumliche Enge keine Schutzräume gibt. Die Zustände in sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen wurden bereits wiederholt von Geflüchteten kritisiert. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Mokau war ursprünglich als Zwischenlösung für Geflüchtete in Quarantäne gedacht. Mittlerweile sind dort etwa 600 Menschen untergebracht. Die Einrichtung war auf 500 Menschen ausgelegt. Im hessischen Spangenberg sitzt der 20-jährige Neonazi und aktive CDU-Politiker Marvin Euhus seit September in Untersuchungshaft. Das berichtet die Hessenschau. Bei einer Hausdurchsuchung im September wurden bei Euhus 600 Sprengkörper und 6, Zitat, unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen gefunden. Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen sind unter anderem Rohrbomben und Brief- oder Paketbomben. Ebenso gefunden wurde ein selbstverfasstes rassistisches Manifest, in dem Euhus vom, Zitat, totalen Rassenkrieg fantasiert. Marvin Euhus war aktiv in der CDU in Spangenberg und kandidierte im März 2021 für die CDU, gewann aber kein Mandat. Euhus sitzt seit September in Untersuchungshaft, medial bekannt wurde der Fall aber erst Anfang November. Gegen Euhus wird nun ermittelt wegen der Annahme der Vorbereitung eines rechtsterroristischen Anschlags. Wie das Online-Portal Blick nach Rechts berichtet, hat sich in Magdeburg eine neue extrem rechte Partei gegründet. Nach eigenen Angaben der Neue Stärke-Partei hat sie sich auf einem Parteitag vergangenes Wochenende gegründet und den seit langem aktiven Neonazi Michael Fischer aus Erfurt als Parteivorsitzenden gewählt. Hintergrund der Parteigründung ist die aus Erfurt stammende neonazistische Gruppe Neue Stärke, die enge Verbindungen hat zur faschistischen Kleinpartei Der Dritte Weg. Durch die Parteigründung wird die überregionale Vernetzung in der neonazistischen Szene verstärkt. Es gibt bereits Verbindungen nach Gera, Braunschweig und Dessau. Im Dezember mobilisiert die Neue Stärke nach Gera. Das Aktionsbündnis Gera gegen Rechts hat Protest angekündigt. Wie mit Rechten umgehen? Diese Frage beschäftigt auch die Jugendsozialarbeit. Den Zusammenhang von Jugendarbeit und dem Aufstieg rechter Gewalt in den 1990er Jahren untersucht nun ein Forschungsprojekt der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin.
In den Nachwendejahren brachen in einigen Regionen Ostdeutschlands Hass, Rassismus und Gewalt auf. Oft von Jugendlichen getragen, endeten diese Zustände unter anderem in Pogromen wie Hoyerswerda 1991 oder Rostock-Lichtenhagen 1992. Umgangssprachlich als Baseballschlägerjahre bezeichnet, mündet diese rechte Gewalt 1999 mitunter in der Gründung des nationalsozialistischen Untergrundes. Zwischen den Jahren 2000 und 2007 ermordet die rechtsterroristische Vereinigung 9 migrantische Personen und eine Polizistin. Zudem verübten sie 43 Mordversuche, 3 Sprengstoffanschläge sowie 15 Raubüberfälle. Ein Forschungsprojekt der Alice-Salomon-Hochschule Berlin untersucht nun den Zusammenhang von Jugendarbeit und rechten Jugendlichen in den 1990er Jahren. Dabei liegt der Fokus unter anderem auch auf der Rolle der sogenannten akzeptierenden Jugendarbeit bei der Entstehung des nationalsozialistischen Untergrundes. Was akzeptierende Jugendarbeit bedeutet, erklärt Lucia Bruns von der Alice-Salomon-Hochschule im Gespräch.
Hinter dem Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit besteht halt ein Verständnis von Rechtsextremismus, was ziemlich nahe lag an dem Rechtsextremismus von Heidmeier. Der hat ja damals mit seinem Desintegrationstheorien versucht, Rechtsextremismus und Rassismus vor allem als Folge von Desintegrationsprozessen zu fassen. Und in Anlehnung dessen wurde dann quasi im sozialpädagogischen Rahmen gesagt, wir müssen nicht an den Problemen anknüpfen, die die Jugendlichen schaffen, sondern an denen, die sie haben. Das heißt, wir müssen Jugendlichen unterstützen bei der Lebensbewältigung, wir müssen sie unterstützen bei konkreten Alltagsproblemen, weil rechtsextreme Orientierung halt damals als Produkte gesellschaftlicher und sozialer Alltagserfahrungen verstanden wurden. Es wurde gesagt, okay, wenn wir an den konkreten gesellschaftlichen und sozialen Alltagserfahrungen anknüpfen und quasi die Jugendlichen unterstützen in ihrer Lebensgestaltung. Das ist die Möglichkeit, die wir gerade haben im sozialpädagogischen Handeln. Also es war quasi ein Kontrast auch, dass gesagt worden ist, wir beschäftigen uns jetzt nicht in erster Linie mit der Ideologie der Jugendlichen oder mit deren rassistischen oder antisemitischen Einstellungen oder Ideologiefragmenten, sondern wir unterstützen sie bei der Berufswahl, wir unterstützen sie in ihrem konkreten Alltagshandeln, um ja, Rassismus und Rechtsextremismus etwas entgegenzusetzen.
Entwickelt wurde dieses Konzept Ende der 1980er Jahre von dem Erziehungswissenschaftler Franz Josef Krafeld. Ursprünglich aus Bremen kommend, orientiert sich dieser Ansatz an der akzeptierenden Drogenarbeit. Die in diesem Bereich bestehende Praxiserfahrung wurde in den 1990er Jahren theoretisiert und auf die Arbeit mit rechten Jugendlichen angewandt. Zum damaligen Zeitpunkt sah sich die Sozialarbeit zunehmend mit rassistischen und antisemitischen Gewalttaten konfrontiert. Alternative Konzepte als die aus dem urbanen westdeutschen Bremen stammende akzeptierende Jugendarbeit gab es kaum. Die Umsetzung in meist kleinstädtisch geprägten ostdeutschen Gebieten war bereits damals Schwerpunkt einer breiten Fachdebatte.
Und da muss natürlich auch schon in Anbindung an die Kritik, die es Anfang der 90er Jahre gab, gerade im Hinblick auf Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt konstatiert werden, dass dadurch die Finanzierung von Jugendclubs, Finanzierung von Feedback-Angeboten für rechte Jugendliche vor allem Räume entstanden sind, in denen die rechte Szene die Möglichkeit hatte, Konzerte stattfinden zu lassen, Partys stattgefunden haben und auch im sozialräumlichen Umfeld der Jugendclubs Übergriffe und Gewalttaten passiert sind. Also Per Stolle, Nebenklageanwalt im NSU-Prozess, hat in seinem Abschlussplädoyer mit Blick auf den NSU und auf die Entstehung des NSU-Komplexes und den Jugendclub, Winzerclub in Jena, in dem ja das NSU-Trio und auch das Unterstützerinnenumfeld Jahre ihrer Jugend verbracht haben, gesagt, dass es sich um einen Anlauf- und Kristallisationspunkt für rechte Jugendliche gehandelt hat. Und im Hinblick auf die Erkenntnisse unserer Forschung, die wir ja in Berlin und Brandenburg machen, kann ich da auf jeden Fall zustimmen, dass es sich bei diesen Jugendclubs um wichtige Räume für die rechte Szene gehandelt hat.
Neben der Finanzierung rechter Szenetreffpunkte sei laut Lucia Bruns vor allem die genderreflektierende und rassismuskritische Debatte zu betonen. Akzeptierende Jugendarbeit der 1990er Jahre richtete sich in erster Linie an rechte, männliche Gewalttäter. Die Folge ist eine Unsichtbarmachung von Betroffenen sowie nicht männlich gelesenen Personen. Welche Rolle die akzeptierende Jugendarbeit schlussendlich beim Aufstieg rechter Strukturen spielte, ist weiterhin umstritten. Einen eindeutigen Fahrplan, wie mit rechten Jugendlichen im Kontext der Sozialarbeit umgegangen werden soll, gibt es bis heute nicht.
Es wird mit rechten Jugendlichen gearbeitet. Es wird sich zwar nicht auf den Begriff der akzeptierenden Jugendarbeit bezogen oder auf das Konzept, aber wenn wir uns in der Praxis anschauen, dann sind es schon auch noch Formen von akzeptierender Jugendarbeit, die heutzutage immer noch stattfinden. Also das heißt, es gibt eine fehlende Auseinandersetzung mit Fragen rund um Männlichkeit und Geschlechterverhältnissen. Es gibt eine sehr, sehr einseitige Auseinandersetzung mit Tätern. Es gibt fehlende Perspektiven weiterhin von Betroffenen. Und es gibt auch eine fehlende Auseinandersetzung mit Ideologien der Ungleichwertigkeit, mit Rassismen und mit Antisemitismus. Also dass Formen von akzeptierender Jugendarbeit auch heutzutage immer noch in der Jugendarbeit auch vorherrschend sind, obwohl die Sozialarbeiterinnen nicht sagen, dass sie akzeptierend arbeiten. Aber wenn man sich genau anschaut, was da gemacht wird, dem eigentlich auch teilweise noch sehr nahe ist zu dem, was in den 90er Jahren passiert ist.
In Kuba ist die politische Lage aktuell extrem angespannt. Gruppen der Opposition hatten am 15. November zum, Zitat, friedlichen Marsch für den Wandel aufgerufen. Die Regierung hat die Proteste verboten und die OrganisatorInnen eingeschüchtert und daran gehindert, ihre Häuser zu verlassen. Wir hören nun eine Zusammenfassung der Ereignisse.
Die Straßen in Kuba sollten am 15. November eigentlich voller DemonstrantInnen sein, die gegen die Regierung des Landes und für mehr Perspektiven demonstrieren. In mehreren Städten der Karibikinsel hatten verschiedene Gruppen zu friedlichen Protesten aufgerufen. Darunter waren zum Beispiel die Oppositionsgruppe Archipiélago und mehrere KünstlerInnen und Kulturschaffende. Die Proteste sollten aus verschiedenen Gründen stattfinden.
Die Demonstranten und Demonstrantinnen in Kuba fordern eine Partizipation an dem politischen Geschehen und grundsätzlich Grundrechte, die in der Verfassung garantiert sind, dass sie eben auch eingehalten werden. Dazu gehört das Recht auf eigene Meinung, das Demonstrations- und Versammlungsrecht, eben aber auch Möglichkeiten wie zum Beispiel Petitionen beim Parlament einzureichen und dergleichen mehr. Intellektuelle, viele junge Künstler, die eben darüber hinaus auch mehr Partizipation, weniger Repression und darüber hinaus noch die Freiheit der politischen Gefangenen verlangen.
Zu hören war Knut Henkel. Er ist Journalist und verfolgt die Situation in Kuba aktiv. Die rechtliche Situation im Land ist kompliziert. Offiziell gibt es nicht wirklich eine Möglichkeit, regierungskritische Proteste anzumelden. Die sozialistische Regierung auf Kuba beruft sich da auf Gesetze, die das vorherrschende politische System als unwiderruflich beschreiben und somit unangreifbar machen. Trotzdem hatten die Oppositionellen versucht, die Proteste für diese Woche mit Hinblick auf das grundsätzliche Demonstrationsrecht und die freie Meinungsäußerung anzumelden. Die Regierung bzw. die Polizei reagierten mit Verhaftungen, Einschüchterungen und taten alles dafür, die AktivistInnen an der Vernetzung untereinander zu hindern.
Ein Instrument, Vernetzung zu stören, ist beispielsweise die Abschaltung von Handys, teilweise punktuell, teilweise flächendeckend. Das hat es im Kontext des 11.7., also der ersten inselweiten Proteste, die es seit langen Jahren in Kuba gegeben hat, zum ersten Mal gegeben. Damals war das Internet ungefähr 4 Tage abgeschaltet. Ich weiß von Junia Estia Aguilera, dass der über Tage zwischenzeitlich kein Internet bzw. kein Telefon hatte. Und das dürfte derzeit auch noch der Fall sein. Er hat meinen Informationen zufolge seit Sonntag keinen Telefonzugang mehr.
Junia Garcia Aguilera ist ein prominentes Gesicht der kubanischen Opposition. Er wurde von der Regierung am Tag der Demonstrationen unter Hausarrest gestellt und vom Informationsfluss abgeschnitten. Besonders von Seiten der Regierung ist auch immer wieder der Vorwurf zu hören, die USA würden hinter den Protestaufrufen stecken. Der kubanische Außenminister Bruno Rodriguez sprach nach dem Protesttag von einer gescheiterten Operation und adressierte die USA in einem Facebook-Video.
Anscheinend haben sich meine Kollegen in Washington umsonst verkleidet für eine Party, die nicht stattgefunden hat.
Knut Henkel erklärt, woher der Fokus auf die USA von Seiten der Regierung kommt.
Der Vorwurf kommt, weil die USA eine lange Geschichte der Destabilisierungsbemühungen auf der Insel haben, sowohl mit Waffeneinsatz als auch mit dem Einsatz von Geld, Logistik und dergleichen mehr. Die Geschichte ist unstrittig. Es gibt allein gegenüber Fidel Castro mehr als 600 Attentatsversuche. Man ist mit der kubanischen Revolution alles andere als grün und fühlt sich durch die Revolution letztendlich halt in der Ehre verletzt. Das Argument der kubanischen Regierung ist, dass Leute wie dieser Junia Garcia Aguilera, dass die letztendlich auf der Lohnliste vom CIA oder von anderen US-amerikanischen Einrichtungen, Institutionen stehen. Ansonsten steht natürlich das massive US-amerikanische Embargo im Raum, das unter Donald Trump massiv verschärft worden ist, aber unter seinem Nachfolger Joe Biden nicht wieder abgesenkt worden ist. Es hat noch nie so ein extrem gravierend in den Alltag eingreifendes Embargo gegeben wie jetzt. In Kuba heißt das Ding auch nicht Embargo, sondern Blockade.
Die AktivistInnen selber sagen, dass sie gegen jegliche Einmischung von außen sind und den Dialog über die Zukunft der Insel innerhalb der kubanischen Gesellschaft initiieren wollen. Das von der USA auferlegte Embargo hat signifikante Auswirkungen auf den Alltag der Menschen und die wirtschaftliche Lage im Land.
Es gibt zum einen Bestimmungen des Embargos, die da halt den Wirtschaftsaustausch zwischen Kuba und den USA beschneiden bzw. teilweise auf null reduzieren. Das geht halt so weit, dass zum Beispiel Geldüberweisungen von Familien aus den USA nach Kuba derzeit legal einfach nicht möglich sind. Es sorgt de facto dafür, dass zum Beispiel Ersatzteile, die die Kubaner für medizinisches Gerät, für Autos, für Produktionsanlagen brauchen, in den USA nicht ordern können. Die müssen über dritte Länder zum Beispiel geordert werden, was alles sehr viel teurer ist Und das blockiert halt auch zu einem größten Teil die ökonomische Entwicklung auf der Insel. Im Alltag wirkt sich das mittlerweile vor allen Dingen im Lebensmittelbereich negativ aus, weil halt auch viele Lebensmittel mal aus den USA gekommen sind und die Klimaverschlechterung sorgt halt auch dafür Probleme.
Den Grund für das Embargo sieht Knut Henke zu großen Teilen auf einer emotionalen Ebene.
Also die Ehrverletzung durch die kubanische Revolution, die halte ich für gegeben. Das ist ein emotionaler Background, aber aus Emissärenpolitik-Perspektive wurde damals schon gesagt, dass Kuba wie ein reifer Apfel in den US-amerikanischen Einflussbereich fallen müsste. Dem hat sich die Insel letztendlich widersetzt und mit der kubanischen Revolution von 1959 ist dieser Traum letztendlich wie so eine Seifenblase zerpufft. Das ist halt für strategisch, global, aus der Hemisphärenperspektive denkende Politiker sowas wie eine Majestätsbeleidigung.
Neben der Regierung äußerten sich auch mehrere linke AkteurInnen und Gruppen aus dem lateinamerikanischen Raum zu den Protestverboten. Auch sie vermuten die USA hinter der Protestbewegung. Die Gruppen verfassten einen offenen Brief zur Situation.
Im Land selber rufen Subjekte, die sich von Washington unterstützt und protegiert fühlen, zu subversiven Demonstrationen auf, wobei sie die aufgrund der Blockade wirtschaftlich schwierige Situation ausnutzen. Sie machen das, ohne auf die geltenden Gesetze Rücksicht zu nehmen, die jeden Angriff auf das derzeitige politische System verbieten.
Eine Haltung, die man im ersten Moment nicht gerade linken AktivistInnen zuordnen würde.
Immer gleich links. Das ist, glaube ich, halt eines der Probleme. Wir haben eine Regierung in Nicaragua, die sich als links bezeichnet. Es gibt auch andere Regierungen in der Region, die sich als links bezeichnen. Und links kann auch einfach Machterhalt bedeuten. Und Nicaragua ist, glaube ich, dafür ein ganz gutes Beispiel. Und das ist zum Beispiel auch ein Vorwurf, den die kubanische Bürgerbewegung der Regierung macht, dass sie halt darauf abzielt, ihre eigene Macht einzuzementieren. Aber all diese Elemente, die teilweise halt auf Basis demokratischen Charakter hatten, die sind ja derzeit in der kubanischen Realität kaum mehr sichtbar. Und Revolution heißt ja auch, dass man sich letztendlich selber immer wieder überprüfen muss und gucken muss, ob das, was man da halt aufgebaut hat, auch funktioniert.
Die USA und auch die EU reagieren mit dem Appell, dass die Regierung die Menschen demonstrieren lassen soll. Viel mehr als das kommt jedoch nicht. Das Wirtschaftsembargo der USA ist jedoch auch kaum noch zu verstärken. Und laut Knut Henkel zeigte sich die kubanische Regierung bisher eher unbeeindruckt davon. Insgesamt sieht er nicht viel Handlungsspielraum von außen.
Kuba steht ökonomisch das Wasser bis zum Hals. Jetzt sind am 15. November die internationalen Airports wieder aufgemacht worden, damit zumindest Touristen ins Land kommen, die halt die Visen bringen sollen. Dass es Appelle geben wird von Seiten der internationalen Gemeinschaft, wie es immer so schön heißt, der Zivilgesellschaft Raum zu geben, das ist, glaube ich, relativ klar. Die Einflussfaktoren von außen sind, glaube ich, derzeit ausgesprochen begrenzt. Die zivile Bewegung in Kuba selber hat bis zum 27. November Demonstrantinnen und Demonstranten aufgefordert oder potenzielle Demonstrantinnen und Demonstranten aufgefordert, weiterhin in Weiß auf die Straße zu gehen und damit halt zumindest symbolisch nach außen zu zeigen, dass sie demonstrieren für einen Wandel auf der Insel. Das wird halt höchstwahrscheinlich weiterlaufen. Welchen Effekt das haben kann, ist augenblicklich nicht absehbar, weil die Machtmittel und den Sicherheitsapparat, den hat eben die kubanische Regierung unter sich. Und das, was diese Zivilbewegung letztendlich seit 2, 3 Jahren versucht, mit der Regierung in einen Dialog zu treten, das hat die Regierung immer wieder verweigert in den letzten Jahren.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Wir erinnern an Mete Ekşi. Mete Ekşi stirbt mit 19 Jahren am 13.11.1991 an den Folgen eines Schädelhirntraumas. Das Schädelhirntrauma wird Ekşi 17 Tage davor bei einem rassistischen Angriff zugefügt. Der Angriff ereignet sich auf dem Adenauer Platz in Berlin. Eine Gruppe von Jugendlichen äffte die türkische Sprache von Mete Ekşi und seinen FreundInnen auf rassistische Weise nach. Es kommt zu einem handgreiflichen Streit zwischen den beiden Gruppen. Ekşi versucht, den Streit zu schlichten. Er wird von einem der späteren Hauptangeklagten mit einem Schläger am Hinterkopf getroffen. Die Täter versuchen nach der Tat zu fliehen, werden aber von der Polizei festgenommen. Es kommt 2,5 Jahre später zum Prozess. Der verantwortliche Täter für die tödliche Verletzung Mete Ekşis bekommt eine Haftstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Den Aussagen der Betroffenen zum rassistischen Tatmotiv der drei Brüder wird vor Gericht nicht geglaubt. Wir erinnern an Karl-Heinz Rohn. Er wird am 13.11.1992 in einer Wuppertaler Kneipe von zwei Neonazis antisemitisch beleidigt, angezündet und erstickt. Die Täter halten Rohn für einen Juden. Der Wirt der Kneipe hat die beiden Täter aufgefordert, Rohn körperlich anzugreifen. Die Täter zünden Rohn an und der Wirt bestärkt die Tat mit antisemitischen Ausrufen. Das Landgericht Wuppertal verurteilt die beiden Täter wegen Mordes zu 14 bzw. zu 8 Jahren Haft. Der Kneipenwirt erhält 10 Jahre Haft. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Samstag veranstaltet die Seebrücke Halle zusammen mit der aktivistischen Jugendhalle eine Demo mit dem Titel Shame on EU. Auf der Demonstration soll die katastrophale Situation der Menschen an der polnisch-belarussischen Grenze thematisiert werden. Im Aufruf der beiden Gruppen wird die sofortige Aufnahme der Geflüchteten sowie die unverzügliche Bereitstellung humanitärer Hilfe gefordert. Die Demonstration beginnt um 14 Uhr am Steintor in Halle. Am Samstag, den 20.11., findet am Karl-Marx-Platz in Berlin eine Gedenkkundgebung anlässlich des im Wuppertaler Polizeigewahrsam verstorbenen Georgios Tsantiotis statt. Georgios Tsantiotis war am 1. November auf einer Party festgenommen worden und verstarb später in Polizeigewahrsam auf der Polizeiwache in Wuppertal. Die Polizei hat ihn laut einem Bericht auf der griechischen Indymedia-Seite am Boden fixiert, geschlagen und in den Bauch getreten. Ein Video auf Social Media zeigt seine brutale Festnahme. Die Gedenkkundgebung unter dem Motto No Justice, No Peace findet am Samstag, den 20. November ab 18 Uhr auf dem Karl-Marx-Platz in Berlin-Neukölln statt. Am Samstag werden im Index in Leipzig zwei Kurzdokumentationen zu der Situation von Geflüchteten an der bosnisch-kroatischen Grenze gezeigt. Die Filmemacherin wird vor Ort sein und die Möglichkeit besteht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Filmvorstellungen finden um 17.30 Uhr im Index in der Breitenstraße 1 in Leipzig statt. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 18. November 2021.